Ja, eine Frage ins Verteidigungsministerium, Herr Postdorf. Deutschland und Frankreich haben der OECD jetzt ein offizielles Drohnenangebot gemacht. Könnten Sie vielleicht Frau Preis darum herum erläutern? Wie sieht da eine Personalstärke aus? Gibt es noch letzte rechtliche Probleme da in dem Zusammenhang und welche Zeiten haben?
Es sind laufende Verhandlungen, die jetzt auch nicht direkt vom Verteidigungsministerium geführt werden. Deswegen würde ich Ihnen jetzt dort keine Angaben zu machen wollen. Aber vielleicht möchte mein Kollege noch ergänzen.
Vielleicht zunächst erstmal, Sie sprachen, Herr Blank, von einem deutsch-französischen Angebot. Richtig ist, dass die beiden Außenministerien, auch die beiden Verteidigungsministerien beider Länder in den letzten Wochen auf Anfrage der OSZE sich überlegt haben, ob und unter welchen Voraussetzungen es möglich sein kann, die Aufgaben der OSZE bei der Überwachung des Waffenstillstands und der Grenzkontrolle in der Ukraine zu unterstützen. Da hat es zwischen den Ministerien, aber auch mit der OSZE, aber auch mit den Ukrainern intensive Beratungen und Gespräche gegeben. Und das Ergebnis, unter anderem hat es auch eine Erkundungsmission des Verteidigungsministeriums in dieser Frage vor einigen Wochen gegeben. Das ist ja auch öffentlich bekannt. Und das Ergebnis dieser verschiedenen Gespräche und Erkundungen ist jetzt eingeflossen in das, was gestern der OSZE übergeben worden ist. Sie sprachen von einem deutsch-französischen Vorschlag. Das ist, wie soll man sagen, förmlich gleichzeitig richtig und falsch. Es ist ein gemeinsam erarbeiteter Plan auf französischer und auf deutscher Seite. Gleichwohl haben beide Länder der OSZE, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, den Vorschlag unabhängig voneinander der OSZE unterbreitet. Der Hintergrund liegt, glaube ich, auf der Hand. Es gibt einfach in den unterschiedlichen politischen und Verfassungssystemen unterschiedliche Fragestellungen, die irgendwie nur besser bilateral gelöst werden können. Und jetzt sind wir im Gespräch mit der OSZE, jetzt wo dieses förmliche Angebot vorliegt, und auch im Gespräch mit der ukrainischen Regierung. Da hat ja heute Morgen der ukrainische Außenminister hier zu Besuch in Berlin auch im Auswärtigen Amt vorgesprochen. Sie können sich vorstellen, dass diese Frage im Mittelpunkt des Gesprächs stand, das der Außenminister gerade eben mit Herrn Klimkin geführt hat. Da hat es ja gerade auch eine Pressekonferenz gegeben. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie die Ukrainer auf dieses Angebot reagieren, wie auch die OSZE auf dieses Angebot reagiert. Und dann müssen wir weitersehen. Der Außenminister hat darauf hingewiesen, dass es noch einige rechtliche und politische Fragen zu klären gibt und hat das auch gleich auf der Pressekonferenz erläutert. Eine dieser Fragen hat zu tun mit unserer und der französischen Einschätzung, dass die Sicherheitslage es eben nicht möglich macht, einfach nur unbewaffnete Betriebsmannschaften in die Ukraine zu entsenden, sondern es eine bewaffnete Schutzkomponente geben müsse. Und das wiederum setzt nach den Regeln der ukrainischen Verfassung voraus, dass es vertragliche Vereinbarungen zwischen den Entsendestaaten und dem Gaststaat hier der Ukraine gibt, die wiederum von der vom ukrainischen Parlament ratifiziert werden müssen. Nun, wer sich in der Ukraine auskennt, weiß, dass da bald Parlamentswahlen anstehen, nämlich am 26. Oktober. Und ob und wie und wann die oberste Rada, also das Parlament der Ukraine, überhaupt noch in der Lage sein kann, die Präsenz einer solchen bewaffneten Komponente eines ausländischen Staates auf dem ukrainischen Territorium zu ratifizieren, das muss jetzt alles im Wesentlichen Kiew geklärt werden. Und es stehen Gespräche mit der OSZE aus. All das, das werden Sie sicher verstehen, ist nicht ganz einfach. Und deshalb steht das jetzt an.
Fragen zu diesem Thema? Bitte schön, Herr Kollege.
Eine kurze Lernfrage, Herr Schäfer. Diese Mission, müsste die in Einvernehmen mit dem OSZE-Mitglied Russlands geschehen oder kann das auch ohne deren Erlaubnis passieren?
Ja, die klassische Antwort eines Juristen auf eine solche einfache Lernfrage von Ihnen wäre, das kommt darauf an. Und es kommt auch darauf an. Es kommt nämlich darauf an, ob das, was aus Deutschland, aus Frankreich, vielleicht auch aus anderen Mitgliedstaaten an Hilfe für die zivile Beobachtermission beigebracht wird, ob das im Rahmen des Mandates für diese zivile Beobachtermission ist, das wiederum nach den Regeln der Einstimmigkeit in der OSZE verabschiedet worden ist. Das heißt, das ist jedenfalls mein Verständnis, solange alles, was wir tun, dem Wortlaut und dem Geiste der Ratsentscheidung der OSZE entspricht, mit der die OSZE-Mission ins Leben gerufen worden ist, sind wir im grünen Bereich. Aber ich hatte gerade schon gesagt, dass das für eine mögliche militärische Schutzkomponente eben ausdrücklich nicht gilt. Und ob und wie diese Schutzkomponente dann in die Mission integriert werden kann oder außerhalb der Mission mit dem Gastland Ukraine verhandelt wird, das sind die Fragen, mit denen man sich jetzt beschäftigen muss, für die ich Ihnen leider zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine befriedigende Antwort geben kann, weil ich sie einfach nicht weiß.
Bitte schön. Ist das das richtige Mikro, das ich Ihnen...
Ja, genau.
Wunderbar, danke. Herr Rieger.
Herr Schöpfer, gibt es denn von der russischen Seite irgendwelche Signale, dass man damit einverstanden wäre? Denn ich meine, es wird ja viel geredet zwischen Moskau und Berlin, also und darüber ist ja sicher auch schon mal geredet worden. Können Sie da irgendwas zu sagen? Und dann nochmal eine Frage. Die Kanzlerin hat sich ja gestern geäußert und gesagt, also Voraussetzung dafür sei eine dauerhafte Waffenruhe im Osten der Ukraine. Was sind das Kriterium dafür? Also 3 Wochen, 5 Wochen, 3 Monate, also wie lange darf es gar keine Gewalt geben, bis man sagen kann, jetzt ist die Waffenruhe dauerhaft?
Tja, ich denke, die Interpretation der Äußerung der Bundeskanzlerin überlasse ich der Regierungssprecherin. Was Russland angeht, natürlich ist Russland als Unterzeichnerstaat der beiden Minsker Vereinbarungen, um deren Umsetzung es hier geht, ein ganz wichtiger Ansprechpartner. Es ist auch richtig, dass schon Gespräche geführt worden sind. Zusätzlich ist gestern auch in Wien, nachdem dort unser Vorschlag eingegangen ist, hat es dort bereits Beratungen gegeben. Die sind aber zurzeit noch nicht so, dass ich Ihnen sagen kann, der Daumen in Moskau geht hoch oder geht runter, sondern die Gespräche laufen. Ich bin da nicht in der Lage, Ihnen sagen, so eine einfache Antwort zu geben.
Zu Ihrer Frage von meiner Seite. Es ist ja so, dass die Frage der Waffenruhe oder die Überwachung vielmehr der Grenze, der ukrainischen-russischen Grenze, ein wichtiger Bestandteil war der Vereinbarungen, die in Minsk im September, am 5. und am 19. September getroffen worden sind. Das heißt, diese Überwachung der Grenze ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung. Und daran ist auch, also hält die Bundesregierung selbstverständlich fest. Die Bundeskanzlerin hat gestern in ihrem Statement deutlich gemacht, dass es nach wie vor besorgniserregend ist, dass es nach wie vor zu Ausschreitungen an der Grenze kommt und auch 300 Menschen ihr Leben in jüngster Zeit dort verloren haben. Aber nichtsdestotrotz ist, so wie Herr Schäfer es auch ausgeführt hat, diese Gespräche über den Einsatz von Drohnen, über die Hilfe möglicherweise Deutschlands in diesem Zusammenhang, wird daran festgehalten und wird natürlich weiter ein guter Weg gesucht, um dieses wichtige Ziel einer Grenzüberwachung zu verwirklichen.
Möchten Sie vielleicht vorher noch einen Satz dazu sagen,
Herr Schäfer? Ich würde einfach nur noch mal grundsätzlich auf die Dilemmata eingehen, die sich in dieser Frage stellen. Für eine unbewaffnete Mission, von welcher Seite auch immer, sei es von deutscher Seite, wäre ja gewissermaßen der Waffenstillstand gleichzeitig Voraussetzung und Ziel. Und da wir es mit einer sehr brüchigen Waffenruhe zu tun haben, ist eben unsere Erkenntnis, die wir mit unseren französischen Partnern teilen, dass in der gegenwärtigen Lage es einfach nicht machbar ist, ohne diese Schutzkomponente in die Ukraine zu gehen. Und das löst Folgeprobleme politischer und rechtlicher Natur aus, die wir gerade haben versucht, Ihnen darzustellen.
Rieger, Sie hatten noch eine Nachfrage.
Ich will jetzt ja keine Test-Essays schreiben, aber ich hatte die Kanzlerin gestern so verstanden, dass sie gesagt hat, also wir können da nur hingehen, wenn die Waffenruhe dauerhaft ist. Jetzt habe ich einen anderen Eindruck. Jetzt habe ich den Eindruck, also wir können auch hingehen, wenn sie nicht ganz so dauerhaft ist, wir müssen uns halt nur schützen. Welcher Eindruck ist richtig?
Na, richtig ist, so wie Herr Schäfer das ja jetzt auch gerade dargestellt hat, dass man natürlich eine solche Mission, die unter dem Dach der OSZE stattfinden müsste, man muss natürlich gucken, wie ist die Situation vor Ort, wie stellt sich die Situation vor Ort dar Und wie kann man, wenn man dort unterstützen will, mit den Zielen, die ich Ihnen gerade erörtert habe, wie muss man eine solche Mission dann ausstatten? Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass es eine zwingende Bedingung oder Voraussetzung in dem Sinne formuliert worden sind durch die Kanzlerin, sondern sie hat darauf aufmerksam gemacht, dass man die Situation vor Ort selbstverständlich in den Blick nehmen muss, um dann zu sehen, wie man eine solche Mission ausstatten kann und muss. Das ist sozusagen der Zusammenhang, den im Grunde genommen ja auch Herr Schäfer dargestellt hat und der sich da auch nicht widerspricht.
Gibt es Fragen zu diesem Thema? Fragen? Ja, einen? Herr Rieker, klar.
Nochmal eine ganz allgemeine Frage. Mhm. Das ist ja nicht irgendeine Region. Das ist ja auch eine Region, die für Deutschland ja auch historisch nicht so ganz unbelastet ist. Spielt das irgendeine Rolle in den Überlegungen?
Also natürlich spielt in diesem ganzen Konflikt, über den wir hier schon jetzt seit fast einem Jahr auch sprechen, natürlich auch historische Überlegungen eine Rolle. Also natürlich kann man eine beziehungsweise so einen Konflikt auch nie ohne die Geschichte denken oder es hat auch immer historische Implikationen. Aber jetzt ganz konkret an dieser Frage der Grenzsicherung, das ist, wie gesagt, darauf zurückzuführen, auf das, was im September vereinbart worden ist in Minsk. Und das ist eben auch ein Ziel, an dem festgehalten wird. Also da jetzt ganz konkret historische Implikationen festzumachen, das kann ich nicht.
Ich könnte allerdings ergänzen, Herr Rieker, ich weiß nicht, ob das Ziel Ihrer Frage gewesen ist. Die Medienberichterstattung des vergangenen Wochenendes in gewissen deutschen Medien hat, das kann ich nicht beurteilen, was sie in Berlin für einen Eindruck gemacht hat. Ich weiß jedenfalls aus unmittelbaren Quellen, dass sie in Kiew und in Moskau Eindruck gemacht hat.
Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen dazu. Doch dazu, Herr Blank.
Ich habe eine Frage, Herr Kloster, können Sie sagen,
auch das, wie der Jurist sagen würde, kommt darauf an, für den direkten Drohnenbetrieb, das kann von einigen Dutzend Soldaten bewerkstelligt werden, so ein Drohnenzug, aber es hat natürlich ganz klar damit zu tun, wie sind die Gegebenheiten vor Ort, an was für eine Infrastruktur kann man andocken, ist eine Versorgung mit Lebensmitteln gewährleistet, gibt es dort irgendwie Sanitätsinfrastruktur, ist gewährleistet, dass man schnell auch evakuieren könnte. Und natürlich, um eben auch nochmal auf die Frage nochmal von Herrn Rieker zurückzukommen, selbstverständlich auch brauchen wir hier auch so eine Art Wachschutz. Und die Frage stellt sich jetzt nicht nur in der Ukraine und ganz unabhängig von historischen Zusammenhängen, sondern bei ganz vielen Einsätzen der Bundeswehr stellt sich immer wieder die Frage, kann man ohne Bewaffnung und ohne Schutz Soldaten in ein bestimmtes Gebiet, in dem wir aktiv sind, hineinschicken? Oder braucht es irgendwie eine Schutzkomponente dafür? Das kennen Sie aus ganz vielen anderen Diskussionen, Zusammenhängen mit anderen Einsätzen. Und das ist auch nicht immer eine Frage, die man nur statisch beantworten kann, ja oder nein, in dem Land oder in dem Land nicht, sondern das hat was damit zu tun, wie ist die aktuelle Sicherheitslage vor Ort, wie ist die Entwicklung, wie sind die Prognosen. Und kann man es mal im Moment von der Tendenz her verantworten, jemanden, ob das jetzt ein afrikanisches Land ist oder wir über Afghanistan sprechen, wir über andere Länder, jemanden in welcher Ausstattung da reinlassen? Und auch nochmal für Ihren Kontext, es gibt ja auch noch eine Vorgeschichte hier, dass wir bereits im Frühjahr schon mal zu tun hatten mit der Entführung militärischer OSZE-Beobachter. Und da geht es auch ganz klar um die Sicherheitsfrage, ob irgendjemand, der vielleicht einfach nur leicht bewaffnet ist, in der Lage ist, Menschen, die einfach nur eine Drohne im Auftrag der OSZE bedienen, mit Gewalt zu zwingen, zu kidnappen oder zu anderen Sachen zu zwingen. Und vor diesen Fragen stehen wir hier und die müssen ganz sorgfältig und verantwortungsbewusst abgewogen werden. Und unbestritten ist der Wille, die OSZE bei ihrem Auftrag, diese SMM-Funktion da zu erfüllen, zu unterstützen.